Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Und wie war diese Woche für Sie? Was war das für ein Leben in der Viruskrise? Wie sind Sie durch diese Woche gekommen? Erzählen Sie es uns. Ihre ganz persönlichen Geschichten. Gute, mittelgute, auch schlechte, was auch immer es ist. Was macht Ihnen vielleicht auch Hoffnung? Wie haben Sie gearbeitet? Konnten Sie das überhaupt? Hat das funktioniert mit dem Homeoffice? Wie funktionieren Familie, Freunde? Wie halten Sie Kontakt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder arbeiten Sie vielleicht auch im Gesundheitswesen? Erzählen Sie uns davon, wie Ihre Woche war, wie Sie mit dieser Viruskrise umgegangen sind. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns gerne. Rufen Sie uns an, jetzt in den nächsten 2 Stunden. Wir haben einiges an Zeit, um über das zu reden, über die Erfahrungen, die Sie in dieser Woche geprägt haben. Und verbunden bin ich mit Gabriele Birnstein in diesen nächsten 2 Stunden, Psychologin, Coach in Düsseldorf, im Moment noch am Telefon. Vielleicht versuchen wir es dann auch nochmal im Laufe der Sendung auf eine technisch andere Weise, aber im Moment ist ja technisch durchaus einiges auch nicht ganz so einfach. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Frau Birnstein. Wie war denn Ihre Woche?
Sie war überraschenderweise sehr, sehr ruhig. Denn ich bin eigentlich, und das ist vielleicht ganz wichtig auch für das Thema, ein sehr ängstlicher Mensch. Und was da auf uns zugerollt ist, was man schon kommen sah, da habe ich gedacht, wenn das wahr wird, dann werde ich wohl sehr panisch sein. Und wie sich viele wundern in diesen Zeiten, wundere ich mich sehr bei mich selber, dass ich in dieser Krise mit all den durchaus auch noch schlechten Nachrichten ruhig geworden bin und mich auch arrangiert habe, abgefunden habe und dieser Zeit sogar etwas abgewinnen kann.
Wie sind Sie denn ruhig geworden im Laufe der Tage, der Zeit?
Also das Wichtigste war, und das ist so ein Prozess, das Schlimmste ist die Vorahnung, ist die Fantasie, wenn es näher kommt. Und bei mir war das, als die Nachrichten dann aus Deutschland kamen, als das Virus in München gelandet ist und schließlich in Heinsberg hier in Düsseldorf bei uns vor der Tür explodiert ist, da war ich also total geschockt. Und dann fiel mir ein Satz ein, den ich sonst überhaupt nicht leiden kann, weil es ein Kommunikationskiller ist. Es ist jetzt, wie es ist. Basta. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja, es ist da. Die Experten sagen, es ist nicht zu stoppen und wir müssen es verlangsamen und wir haben Handlungsfreiheit. Wir haben noch alle Handlungsfreiheit, aber wir müssen uns an Regeln halten. Und da ich mich super informiert fühle auf allen Programmen und da ist unser digitales Zeitalter sicherlich eine tolle Geschichte, bin ich immer ruhiger geworden. Dann habe ich einen sehr ruhigen Mann, der mich aber in meiner Angst ernst nimmt und auch das gleich zuweg. Ich frage dann schon mal, wie siehst du das denn? Und ich frage es auch mal doppelt. Und er bleibt dann ruhig und sagt, noch genauso wie vor 10 Minuten. Und dann gibt es eben Tage, wo ich selber sehr ruhig bin. Aber ich muss Ihnen eingestehen, fast noch jeden Morgen im Halbschlaf, so morgens, wenn ich wach werde und die Vögel höre draußen, dann denke ich, nein, ne, das ist nicht wahr. Und dann dämmert es halt und das ist kein schönes Gefühl. Aber dann, jetzt ist ja schönes Wetter, ich glaube auch in Berlin, denke ich, der Frühling ist da, es gibt ganz viel Schönes.
Auch. Aber das macht es vielleicht auch wieder schwerer, oder? Wenn der Frühling da ist, wenn das Wetter so gut ist, wenn man sich mit Freunden treffen will, Ausflüge machen will. Das macht es ja fast noch schwerer, oder? Diese Ambivalenz gerade an so einem heutigen Tag?
Das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich gerade in diesen Zeiten unheimlich oft an meine Mutter, die mir als junge Frau so in meinen 20ern viel von der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählt hat, die sie hier im Ruhrgebiet verbracht hat. Und wenn ich mir dann überlege, dass die aufgewacht sind und draußen Trümmer gesehen haben, dass sie um ihr Leben Angst hatten, dass sie nachts aus ihren Betten geholt wurden und in den Keller gerannt sind oder in irgendwelche Luftschutzbunker und ich dann rausgucken kann und es ist grün und es gibt Dinge, die sich vom Virus nicht einschüchtern lassen, dann geht's mir einfach besser. Dann sage ich, ich kann das angucken, ich bin nicht bedroht, ich habe ein Zuhause und für alle, die das auch haben, ist das ein großes Glück und ich denke, wir werden es auch sehr zu schätzen wissen.
Mit dieser von dieser Relativierung ist ja oft die Rede, ne? Die vielleicht vielen Menschen auch hilft tatsächlich, dass man etwas einfach in einen Kontext stellt, was wir gerade erleben. Genau. Dass es auch schon auch ganz andere Situationen gibt, auch schwierigere Situationen in der Geschichte schon gab, auch für andere Menschen auch, die unter Verfolgung gelitten haben und viele andere Dinge. Aber inwieweit, das frage ich Sie ja auch als Coach, inwieweit hilft das einem in der ganz persönlichen Situation tatsächlich Mut zu fassen?
Ja, indem man sich das bewusst macht. Also man kann nicht den ganzen Tag daran denken, dass es anderen Menschen schlechter geht, dass es irgendwo auf der Welt, und das ist ja noch so, Krieg gibt, in Syrien denken oder so, damit es einem besser geht.
Aber oder Flüchtlinge in Flüchtlingslagern, die
ganz genau.
Denen es deutlich schlechter geht als den meisten von uns.
Wir sagen Obdachlose im Moment. Ich war eben am Rhein und habe gesehen, dass an der Rheinpromenade ganz, ganz viele Taschen hängen für obdachlose Menschen, wo Kleidung, Nahrung, Hundefutter, ganz früh am Morgen, und ich fand das total schön. Es gibt viel mutmachende Dinge und Menschen haben immer verstanden, in Krisenzeiten zusammenzustehen. Sie haben sich neu entdeckt sozusagen, sie werden kreativ, sie improvisieren, und das sieht man ja auch im Netz, was da für lustige Geschichten sind, aber auch ernsthafte. Ich bin dabei, auch das Netz neu zu entdecken. Oder, und auch das ist mir ganz, ganz wichtig, Kleinigkeiten. Ich habe ein Kressebeet angelegt an alle Familien mit Kindern. Das wollte ich immer schon mal machen. Diese kleinen Kügeln, kleines Päckchen dann auf, Toilettenpapier ist gerade aus, aber auf ein Tempotaschentuch oder sonstiges weiches Fließmaterial, Wasser drauf, die Samen drauf. Und Kinder können in kurzer Zeit, weil sie sind natürlich ungeduldig, wie wir Erwachsenen auch, sehen, und nach 6 Tagen können sie Kresse ernten. Das sieht schön aus. Jedes Kind kriegt sein eigenes kleines Beet, das kann man im Haus machen. Man muss noch nicht mal eine Sonnenbank haben, und daran erfreue ich mich.
Also handwerkliche Dinge?
Unter anderem. Ja. Also es wird ja jetzt viel Fantasie gefragt sein, denn diese Krise trifft zwar auf uns alle, auf uns Menschen, aber es trifft Menschen auch unterschiedlich. Wir sitzen alle in einem Boot, und ich sage in den letzten Tagen und auch zu meinen Klienten gerne, dieses Boot ist nicht die Titanic. Das heißt, wir werden das überstehen, aber es gibt natürlich gute und schlechtere Plätze in diesem Boot. Einige haben jetzt schon nasse Füße, das heißt Menschen, die Angst um ihre Existenz haben müssen und ihre Miete nicht zahlen zu können und ihre Familie nicht ernähren zu können. Und dort werden ja gerade von der Regierung Hilfspakete geschnürt, große. Und ich hoffe, und wir hoffen wahrscheinlich alle, dass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Natürlich privilegiert, und dazu zähle ich mich, sind viele Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt jeden Monat das Geld reinkommen muss, sondern dass sie gut ein paar Wochen aushalten können, dass sie Reserven haben. Das ist ein ganz, ganz anderer Standpunkt. Mhm. Und die dritte Gruppe, die ganz stark betroffen ist, und dieses Wort kannte ich nur im Zusammenhang mit der Bankenkrise, Systemrelevanz. Aber diese systemrelevanten Menschen, die wir jetzt beklatschen, die ganzen Pflegekräfte, Krankenschwestern und Ärzte natürlich auch, aber auch unscheinbarere Jobs wie Kassiererinnen, Menschen, die unsere Regale jetzt vollräumen, die haben auch ein Leben, die gehen auch irgendwann nach Hause, die haben auch Angst, und sie sind in wesentlich größerer Gefahr, sich anzustecken. Und sie müssen sich teilweise auch ganz unschöne Szenen so am Tag angucken. Die haben jetzt Hochsaison, die haben Doppelbelastung. Und
sind schlecht bezahlt.
Ja, und werden berecht beklatscht. Aber es muss, und ich hoffe, dass dieser Impact so groß ist, dass tatsächlich wir jetzt alle wissen, dass jeder erkranken kann. Und es ist auch eigentlich sehr klar, dass auch jeder sterben wird, dass wir Menschen brauchen, damit es uns gut geht, die uns helfen. Mhm. Und wenn das ein Produkt wäre, dieser Krise, wäre das auch schon ganz toll.
Und eine gewisse Ambivalenz haben Sie ja schon angesprochen. Auf der einen Seite ist von Solidarität die Rede, die ja wichtig ist, glaube ich, auch in solchen Situationen. Auf der anderen Seite eben die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen von vielen Menschen in ganz dieser genau. Situation. Ne? Die soziale Lage, die politische Lage. Wir reden ja nicht nur über Deutschland, sondern auch über viele andere Länder. Das ist, glaube ich, eine durchaus schwierige Situation, die viele auch durchaus als sehr ambivalent empfinden. Ne? Und das ist etwas, was uns sicherlich in den nächsten 2 Stunden auch beschäftigen beschäftigen wird. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ein Thema, was Sie auch schon angesprochen haben, nämlich Ihren Ehemann, also nicht konkret Ihren Ehemann, aber tatsächlich die Beziehungen, in denen wir uns ja dann doch die meisten von uns befinden. Bessere, schlechtere, mittelgute, ist ja auch vielleicht ein Lackmustest für diese Beziehungen, auch für das Familienleben. Genau. Na, das wird uns auch noch beschäftigen. Rufen Sie uns dazu auch sehr gerne an. Und Michael Kohn aus Freiburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, es gibt so zwei Dinge, die mich doch bewegen. Also die Vorrednerin hat völlig recht, es gibt stark betroffene Gruppen. Ich schätze mal aber 60-80% der Bevölkerung, die sitzen zu Hause, gehen einkaufen, haben fließend Warm und Wasser, haben Zentralheizung. Das Essen ist morgens da, ist mittags da, ist abends da. Also dieses Gejammere, dass diese eine Woche oder wie viele Tage das jetzt sind, wir Abstand halten sollen, und es bricht die große Panik aus. Was machen wir nur? Ich kann das nicht nachvollziehen und ich verstehe es nicht, dass Sie als Journalist das auch immer wieder befördern, diese Frage. Sozusagen, was ist das furchtbar, was müssen wir jetzt tun, wie können wir die nächsten 2 Stunden überleben in einem beheizten Raum mit fließend Kalt- und Warmwasser. Das ist, finde ich, kontraproduktiv, wenn ich Ihnen ehrlich sagen muss. Und das Zweite ist, da sitzen bei Maischberger, war es glaube ich, die Leute da und die Journalistin mit einem süffisanten Lächeln fragt sozusagen beharrlich nach mit dem Journalistenethos. Ja, und wann wird denn endlich gelockert? Wann wird denn, können Sie endlich mal sagen? Also das erscheint mir der Irrsinn in Potenz. Wenn es irgendwelche berechtigten Fragen gibt, dann ist das die, wie können wir es besser machen? Also die einzige Zeitpunkt, wo ich mich wirklich unwohl fühle, ist, wenn ich einkaufen gehe und die Leute wohl offensichtlich nicht wissen, was 2 Meter sind. Also dass man mal einen 2-Meter-Zollstock vorführt. Das wäre mal eine Bereicherung sozusagen auf der sachlichen Ebene.
Dann laufen wir alle mit einem 2-Meter-Zollstock durch die Gegend.
Ja, also ich würde gerne Hüte verkaufen. 2 Meter.
Mit großer Krempe.
Mit großer Krempe, damit die Leute mal sehen, um welchen Abstand es geht.
Ja, aber es geht ja auch, glaube ich, nicht nur um die Einschränkungen im Alltag, sondern tatsächlich auch um wirtschaftliche Existenzen, ne? Um viele kleine Betriebe, Selbstständige, Freiberufler, die sich jetzt Sorgen machen. Finden Sie die nicht berechtigt?
Völlig berechtigt, aber das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass sozusagen eine Hysterie herrscht darüber, dass wir plötzlich Zeit haben. Wissen Sie, es gab Jahrhunderte, da hatten die Menschen im Winter fast nur Zeit, weil sie gar nichts viel machen konnten, wenn sie Bauern waren. Da ging es nur darum, abzuwarten, dass das Frühjahr kommt. Und die haben alle überlebt.
Michael Kohn in Freiburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, gerne.
Und wünsche ein schönes Wochenende. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei uns ist Gabriele Birnstein, Psychologin und Coach, am Telefon in Düsseldorf. Und unser Thema heute an diesem Samstagvormittag: Corona als großer Stresstest. Wie erleben Sie Ihren Alltag zurzeit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und angerufen hat aus Hamburg Stefan Geißler. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist einmal, also das persönliche Thema ist einfach, was es mit uns macht, wenn die persönliche Nähe fehlt, also diese physische Distanzierung, die wir im Moment machen, die ich für absolut notwendig halte, aber auch selber merke, dass es was verändert einfach bei einem selber. Also das ist ja auch, dass man im Supermarkt an der Kasse steht, da hat man normalerweise auch schon engeren physischen Kontakt. Und jetzt, wo das alles fehlt, wird es tatsächlich, ich merke das persönlich einfach, dass es etwas mit mir macht. Ich kann das noch gar nicht so richtig fassen. Ich versuche selber, diese Distanzierung einfach über Ansprechen von Menschen, also immer mit dem Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern, zu überwinden. Merke auch, dass viele auch dafür offen sind oder das selber auch probieren und finde das auch ganz wichtig, weil wir sind nun mal Herdentiere und eigentlich brauchen wir diese Nähe auch. Und irgendwie muss man die jetzt versuchen, über zum Beispiel über Kommunikation dann ein bisschen zu überwinden, so halt, ne? Ein bisschen anlächeln, etc. etc.
Ist Ihre Erfahrung, dass die Menschen offen dafür sind oder für diese Kommunikation?
Ich würde mal sagen, inzwischen viele, es gibt sogar Leute, die, die selber damit auch anfangen quasi. Aber es gibt auch viele Leute, wo ich so den Eindruck habe, irgendwie, dass sie gerade eher eine Angst verspüren vor anderen Menschen, weil die könnten ja ansteckend sein, was natürlich potenziell auch stimmt. So, dessen sollte man sich ja gewahr sein. Das kommt bei manchen noch nicht so an, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es angekommen ist. Und das ist schon mal eine sehr positive Entwicklung. Und jetzt kommt nämlich sozusagen der Übergang dann auch in das andere Thema. Also ich merke halt eine unglaubliche Solidarität bei Menschen. Man kümmert sich gut. Sehr viele Leute haben sogar begriffen, dass zum Beispiel Obdachlose ein Riesenproblem haben. Ich supporte selber auch einen Obdachlosen, den ich ein bisschen betreue, beziehungsweise Menschen ohne Obdach, weil einfach alle Einrichtungen geschlossen sind. Die Leute können sich nicht mehr waschen, nicht duschen. Die kriegen kaum Kleidung irgendwo, essen, trinken. Alles einfach schwierig irgendwie. Und dann fangen sie natürlich nach ein paar Tagen auch an zu möffeln, wenn sie sich nicht waschen können. Dann werden sie aus dem Supermarkt rausgeschmissen, wenn sie was kaufen wollen. Das ist also wirklich eine krasse Situation für die Leute, die gerade auf der Straße leben. Und da denke ich manchmal auch, Leute irgendwie, die ihr in den Wohnungen lebt, die Heizungen haben, fließendes Wasser, das man trinken kann, etc., etc., fahrt euch mal einfach ein bisschen runter, nehmt euch nicht so wichtig. Es gibt Leute, denen geht es viel, 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 viel schlechter als euch. So, das ist das eine. Und jetzt komme ich nämlich zu der Überleitung sozusagen. Es gibt eine unglaubliche Solidarität unter den Menschen. Aber ich frage mich gerade, wo ist die Solidarität von zum Beispiel Finanzmärkten? Da höre ich überhaupt nichts davon. Die haben letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Billionen Gewinne gemacht. Und ich höre kein Stück weit, dass mal gesagt wird, so, jetzt gehen wir mal an die Finanzmärkte ran. Oder noch viel schöner fände ich ja, wenn die Finanzmärkte von sich aus sagen würden, die Großinvestoren, so, wir haben so viel Kohle in den letzten Jahren gemacht und wir hatten 2008, 2009 gerettet. Und jetzt zeigen wir uns mal solidarisch. Wo ist das?
Ich würde gerne, Herr Geißler, zu Ihren Beobachtungen etwas sagen. Ja. Und das Erste mit der persönlichen Nähe, das haben Sie sehr richtig beobachtet, dass noch eine gewisse Scheu besteht, also jemanden über anderthalb, zwei Meter anzusprechen, und dass natürlich wir alle gerade am Anfang stehen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir auf Abstand reden. Wir haben eine natürliche Distanz. Das merken wir immer, wenn uns jemand auch vor Corona zu nahe kommt. Dann gehen wir einen Schritt zurück. So, und diese Sprechdistanz ist jetzt auch nicht natürlich, weil sie zu weit weg ist. Dazu kommt, dass wir alle, da wir mit einem unsichtbaren Virus zu tun haben, könnte jeder ja potenzieller Anstecker sein oder ein Infizierter sein, was natürlich Quatsch ist. Aber das muss ich erstmal einspielen. Persönliche Nähe streicheln und so können Sie nicht ersetzen. Aber ich sage, es ist jetzt die Zeit der liebevollen Wörter. Man kann auch mit Wörtern streicheln, man kann die Menschen anlächeln und Sie werden immer sehen, sie lächeln zurück. Und zur Solidarität, sie nimmt zu. Auch das ist eine Beobachtung, die man auch immer aus Krisenzeiten kennt, auch aus Nachkriegszeiten. Ich hoffe, sie hält an. Und ich könnte mir auch vorstellen, weil sich also auch auf dem Finanzmarkt, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch nicht so offiziell ist, aber dass sich da sehr, sehr viel tun wird. Denn ich glaube, dass das Virus die ganze Welt befallen hat. Das heißt, es ist nicht ein Land, es ist nicht eine Minderheit oder eine Gruppe, sondern wir sind alle betroffen und die Wirtschaft geht in die Knie. Und dann müssen auch alle sehen, wie sie es wieder aufbauen. Es wird wieder Kriegsgewinnler oder sagen wir mal hier an der Stelle Krieg. Das Bild gefällt mir nicht. Krisengewinnler geben, wie zu allen Zeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Mein Mann ist ein Niederländer, der hat mir erzählt, dass er gerade gehört hat, dass eine große Mietgesellschaft viele, viele Wohnungen für zwei Monate mietfrei gestellt hat. Also die haben an ihre Mieter rausgegeben, die nächsten zwei Monate müsst ihr keine Miete bezahlen. Ich hoffe, dass das Schule macht. Nicht nur, dass das vielleicht einen Kündigungsschutz gibt, sondern dass man sagt, wir verzichten auf die Miete für zwei Monate. Das gäbe schon eine große Erleichterung.
Das wäre sowieso sehr schön. Und dazu kann ich noch Folgendes sagen. Ich habe unter anderem in einem dieser Straßengespräche mit einem Mann gesprochen, wir gehen auseinander, ich rufe ihm noch kurz was zu und er ruft mir zurück, die Welt hat sich eh viel zu schnell gedreht. Ja. Ich bin weitergegangen und es hat auf einmal Klick gemacht und ich habe gedacht so, wir wären so dumm, wenn wir das nicht als Chance nutzen und als Weltgemeinschaft danach was Neues aufbauen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir vorher gemacht haben. Wenn wir das machen würden, dann muss ich sagen, dann habe ich jegliche Hoffnung in die Menschheit verloren, weil dann haben wir es einfach nicht verdient, dann sind wir einfach nur dumm. So, und ich denke mal, es würde uns eh nichts anderes übrig bleiben, weil wenn das lang genug läuft, irgendwie ist eh die Wirtschaft so weit runter, dass es auch mit den üblichen Mitteln wie vorher gar nicht funktionieren wird mehr.
Stefan Geißler in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Grüße in den Norden. Und am Telefon ist jetzt Matthias Ammann aus Augsburg.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Guten Morgen. Ja, ich habe einen ganz ähnlichen Gedankenansatz wie mein Vorredner. Ich sehe eine große Chance in dieser Krise und ich habe eine große Sorge, dass diese Chance ein bisschen vertan wird. Wir leben ja bekannterweise in so einer Aufmerksamkeitsökonomie und gerade sind alle Kanäle auf Corona ausgerichtet. Auf allen Kanälen, wenn man das Radio anmacht, das Fernsehen, überall. In den Zeitungen hört man nur noch Corona. Und das ist nicht verwunderlich, weil es ja jeden ganz greifbar betrifft. Jeder hat ist dieser Gefahr ausgesetzt, sich anzustecken und hat auch Angst davor. Und plötzlich merken wir, dass wir alle in der Lage sind, unser Leben deswegen auch radikal zu ändern. Das ist doch eigentlich eine ganz bemerkenswerte und große Sache. Ich stelle fest, dass uns das in anderen Themen kaum gelingt. Also beispielsweise beim Thema Klimawandel, da gibt es eine große Angst der Politik davor, Entscheidungen zu treffen, die mit großen Einschnitten in unsere Lebensgewohnheiten verbunden sind. Klar, Politiker wollen wiedergewählt werden, aber die Konsequenzen, die dieses Thema für uns als Menschheit hat, sind ja auch ganz beachtlich und groß. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Blick, den wir jetzt gerade erproben und lernen, dass wir uns diesen Blick so ein bisschen bewahren können, auch über diese Krise hinaus, wie lange sie auch immer dauern möchte, dass wir vielleicht auch jetzt schon lernen, von dieser Monofokussierung auf dieses Corona-Thema ein bisschen Abstand zu nehmen und mindestens genauso viele parallele Sender generieren, nicht nur Radiosender, Fernsehsender, Mediensender, sondern auch in uns irgendwie Stimmen und Fragen, die Themen ansprechen, die jetzt gerade so ins Hintertreffen geraten sind. Und eine Verbindung herzustellen von dem, was wir gerade schaffen, zu dem, was wir ansonsten vielleicht lang bekannt schon schaffen müssten. Und das fehlt mir gerade sehr. Und da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch in der Medienlandschaft, auch in der Art und Weise, wie gerade über dieses Thema gesprochen wird, stärker in den Vordergrund rückt. Das wäre mir ein großes Anliegen. Darüber hinaus, klar, ich merke auch in meinem alltäglichen Leben, was jetzt irgendwie sich verändert, irgendwie Arbeit und Kindern, Beschulung, Betreuung, parallel daneben Kochen und so weiter.
Wie war denn Ihre Woche jetzt? Also sehr stressig?
Anstrengend, ja. Also man ist ständig so in der Situation, sich unzureichend zu fühlen, alle Anforderungen auf einmal zu erledigen. Also gleichzeitig eben auf der Arbeit irgendwie volle Pulle zu bringen und aber gleichzeitig eben sich auch um den Kindern gerecht zu werden, sich um die Kinder
haben
zu kümmern.
Haben Sie Homeoffice gemacht, oder?
Zum Teil, ja.
Ja. Wie viele Kinder haben alles, Sie? Wie viele Kinder müssen Sie in Schach halten?
Also in Schach halten ist, wir haben zwei Kinder und meine Frau macht da auch wirklich sehr, sehr viel. Die ist freiberuflich tätig und tritt da auch sehr viel zurück, um da ganz viel aufzufangen. Ja. Das ist ein großes Glück, dass man sich da zu zweit auch so reinteilen kann.
Und verändert sich da auch eine gewisse Dynamik in Ihrer Familie? Weil Sie gerade vorhin von dem gesprochen haben, dass man vielleicht auch Aufmerksamkeit anderen Themen widmet und dass man sozusagen auch etwas daraus lernt, vielleicht auch an womöglich bestimmten Dingen, die zu ändern sind, auch gesellschaftlicher Natur. Also haben Sie das Gefühl, dass auch bei Ihnen in diesem kleinen Mikrokosmos Familie sich da schon was ändert?
Also in der Zeitökonomie auf jeden Fall. Ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt auch mehr Zeit für meine Kinder aufbringen kann als im normalen Alltag. Und das Schöne daran ist, dass wir auch diese Sachen, die gerade in der Schule lernen beispielsweise, viel stärker gemeinsam auch diskutieren und da auch ins Gespräch kommen. Das ist was sehr Schönes und das ist vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, ein ganz guter Beginn.
Und ich glaube, Herr Ammann, genau das ist der Punkt. Das, was Sie uns jetzt erzählen aus Ihren Erfahrungen, da habe ich die große Hoffnung, dass das vielen anderen auch so geht. Sie erleben, dass Sie zu Hause entschleunigt werden, dass Sie zwar durch eine Vollbremsung, aber Sie kommen in die Langsamkeit. Sie nehmen Ihre Kinder, Sie nehmen Ihren Partner bewusster wahr und Sie kochen zusammen. Und dann habe ich auch mehr Zeit, jetzt muss ich mich gerade räuspern, über den Klimawandel nachzudenken. Viele Klienten von mir haben immer wieder gesagt, Frau Binstein, ich komme zu nichts. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt irgendwie philosophische Gedanken oder so. Ich muss sehen, dass der Laden läuft, die Kinder in die Kita, Schule, Studium, was weiß ich. Und durch diese aufgezwungene Verlangsamung, nehmen wir wieder die raus, die stärker betroffen sind durch finanzielle Nöte, könnte ich mir vorstellen, dass ein Umdenken kommt, dass Menschen sagen, ich will nicht mehr zurück in diese Tretmühle, ich versuche etwas anderes oder wir können auch mit weniger auskommen und mir ist wichtiger, mit den Kindern zu sein. Es wird uns gerade aufgezwungen, denn viele Menschen sind so in einem Hamsterrad drin, in ihrem Job, dass sie sich nicht trauen, einfach da mal rauszugehen und das auszuprobieren. Jetzt müssen wir es alle ausprobieren. Und es wird, denke ich, viele Blüten treiben und auch, es werden sehr gute Geschichten dabei rauskommen. Ich bin da ganz hoffnungsvoll.
Matthias Ammann, sind Sie auch hoffnungsvoll?
Ja, also ich bin ein Optimist und ja, sicher.
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Sehr
gut. Das hätte ich heute nicht
brauchen
angerufen.
Wir. Ja.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße nach Augsburg. Und viele Grüße und bekannterweise auch an Ihre Familie.
Dankeschön.
Ja. Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Wie erleben Sie Ihren Alltag zurzeit in dieser außergewöhnlichen Zeit, an die wir uns ja alle irgendwie noch gewöhnen müssen, die alle für uns neu ist, auch in ihren Dimensionen? Natürlich hängt da auch vieles davon ab, in welchen Verhältnissen man lebt, in ja, welchen Beruf man hat, welche familiären Bedingungen, in welcher Beziehung man lebt, wie groß die Wohnung ist, hat man einen Balkon, hat man einen Garten. Wie sicher ist der Job? All das natürlich spielt mit rein in der Frage, wie man im Moment die Zeit erlebt, wie man auch mit dieser Unsicherheit umgeht, wie lange es dauern könnte. Wir haben ja heute gehört, dass es zumindest bis zum 20. April diese Maßnahmen nicht gelockert werden sollen. So haben wir es gehört vom Kanzleramtschef Helge Braun. Na, mal sehen, wie lange das dann wirklich noch dauert. Auf jeden Fall wird es noch nicht morgen vorbei sein. Das ist schon mal ganz sicher. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräche@deutschlandfunkkultur.de und am Telefon ist Dirk Henschel aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Henschel.
Ja, also ich, wo das Jahr angefangen hat, das neue Jahrzehnt auch, ne, da war Wuhan so weit weg und jetzt ist halt unter meiner dann doch vor die Haustür gekommen. Ich wohne hier in einer betreuten WG mit 5 Leuten insgesamt, wir sind 5 Leute und also wir schaukeln das.
Was ist das für eine WG?
Das ist eine betreute WG. Wir sind im Grunde genommen alles ein bisschen suchtabhängiger und so was und versuchen jetzt gerade unser Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und ja, für uns ist natürlich auch eine außergewöhnliche Situation und wir können uns ja in dem Sinne auch gar nicht so aus dem Weg gehen. Aber das läuft ganz gut eigentlich.
Wie groß ist denn die Wohnung, dass man da, ja, das ist ja doch eine Wohnungen. Gewisse Nähe, ne, oder?
Ja, das ist ein Plattenbau, das sind 2 Wohnungen, die sind, jetzt müsste ich gleich im Mietvertrag nachgucken. Es ist schon ein bisschen beengt, aber jeder kann eigentlich halt im Grunde genommen sein Zimmerchen und kann dann auch, wenn er keine Lust hat, sich zurückziehen. Also das ist alles kein Problem.
Was hat sich da geändert? Ich will doch nochmal fragen, was hat sich da geändert auch in Ihrer WG jetzt angesichts dieser Situation?
Ja, wir haben ja auch gewisse Betreuungsangebote, die fallen natürlich jetzt weg. Mhm. Auch Gruppen, Suchtgruppen und. Was sich geändert hat, ja, ich glaube, jeder ist ein bisschen vorsichtiger geworden. So. Und das kommt langsam bei uns auch an. Vorher haben wir da, ich will nicht sagen, drüber gelacht, aber das war halt weit weg. Und jetzt kommt es doch ins Bewusstsein, vielleicht auch durch diese einschneidenden Maßnahmen dann doch. Ja. Mhm. Ich sage mal so, man sieht es auch auf der Straße. Ich wohne in Hellersdorf, das ist halt sehr, für Hellersdorfer Verhältnisse sehr leer alles, auch die Straßenbahn und. Wenn man dann doch mal draußen ist, beim Einkaufen sind die Leute auch ein bisschen anders. man geht sich, ich habe es bei mir entdeckt, dass ich jetzt auch tatsächlich Leuten aus dem Weg gehe. Also das scheint so ein Automatismus zu werden. Und ich bin der Meinung, wenn sich jeder an die Regeln hält, dann kriegt man die Sache auch in den Griff. Deutschland ist da sehr gut aufgestellt. Da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken. Also wenn es dann wirklich der Höhepunkt der Pandemie erreicht ist.
Und macht das denn die Suchttherapie schwieriger im Moment?
Ja, ich glaube schon. Ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere da schon ein bisschen mehr konsumiert als vorher. Ja. Vielleicht auch einfach aus Langeweile. Davon gehe ich schon aus. So suchtmäßig gesehen würde ich sagen, konsumieren die Leute jetzt mehr. Ja.
Wie ist bei Ihnen?
Ja, eigentlich das Übliche. Das ist jetzt nicht wirklich mehr geworden. Nee. Ich trinke mein Bierchen, ich gehe in den Kaufpark Eiche rüber. Vermeide jetzt neuerdings auch irgendwelche Kontakte zu Kumpels oder dass ich überhaupt mal mich noch weiter bewege. Sonst war ich immer derjenige, der am meisten gemacht hat und immer jeden Tag mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs war. Und das ist eigentlich ziemlich wenig geworden. Ja, man kann hier viel machen, man kann ja auch zu Fuß gehen. Es ist sehr grün und ich halte mich einfach mal an alles. Und ich hoffe, dass sich das alles so bis zum Sommer hin dann wieder so ein bisschen entspannt, die Lage. Ja.
Der Kenzel in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, und ich wollte noch sagen, an alle Deutschen, die zuhören, das Lachen nicht vergessen und wir schaffen das. Also das hat die Kanzlerin auch schon gesagt, aber ich glaube, Deutschland ist da wirklich international sehr gut aufgestellt, wenn man das mal so sagen darf.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch, ganz unbedingt. Vielen Dank für diesen Anruf. Dirk Henschel in Berlin. Und am Telefon ist jetzt Kai Kochmann, auch nochmal Berlin. Die Hauptstadt ist gut vertreten heute Morgen.
Guten Morgen aus Berlin. Hallo, Kai Kochmann, ja.
Wir sind ganz ohr. Wie ist bei Ihnen? Wie haben Sie diese Woche erlebt, Ihren Alltag erlebt?
Ja, verdichtet und gleichzeitig gewohnt. Es liegt daran, dass ich selbstständig bin, wie die Kollegin auf der anderen Seite auch am Telefon oder im Studio auch Coach.
Und, leider nicht im Studio, am Telefon, aber das ist
also am Telefon ist sie, ja.
In diesen Zeiten, glaube ich, ganz normal. Man reist weniger und
genau,
Studiokapazitäten sind auch weniger geworden, daher auch am Telefon. Ja.
So ist es. Also bei mir ist der größte Einschnitt, ich war sonst 3 Tage unterwegs, sehr viel im Ausland gewesen, weil ich interkulturell arbeite. Und das ist schlichtweg alles gestrichen worden seit letzter Woche. Ne? Das sind Termine bis ins nächste Jahr weg.
Was genau machen Sie?
Das heißt, Einkommen ist weg. Pardon?
Was genau machen Sie beruflich? Was ist das?
Ich bin Coach und mache interkulturelle Kommunikationsberatung und Innovationsberatung. Also ich arbeite sowohl für Firmen, wo Menschen miteinander interkulturell arbeiten und harmonieren möchten und das nicht immer funktioniert. Und ich arbeite auch für den Deutschen Bundestag im Bereich Innovation. Das ist auch ein spannendes Thema. Jedenfalls, das sind
die. Da braucht es direkten Kontakt, ne? Das kann man auch nicht mit Videokonferenzen irgendwie ausgleichen?
Sehr begrenzt. Also ich merke gerade, das sind Versuche gewesen, waren hilflos, auch der Kunde und einige haben versucht zu sagen, komm, machen wir virtuell. Die können aber nicht einen 2-3-tägigen Workshop virtualisieren. Das heißt, also 15 Menschen im Raum plötzlich dann sich jetzt zuschalten lassen über Skype, wo dann die Breitbandverbindung nicht klappen. Also das ist eine Einschränkung, die erlebe ich dort. Und ich bin jetzt auch Gott sei Dank in der Lage zu sagen, ich habe in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und wirtschaften dürfen. Überlebe das vermutlich auch ein paar Wochen und Monate, aber mich besorgt einfach eben, ich überlege gerade, ich bin jetzt mal so mutig und sage das in der Runde jetzt hier, wir hatten gerade einen ersten Hörer, den Kollegen aus dem ganz anderen Umfeld. Ich freue mich selbst, Entschleunigung zu erleben, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht wie zynisch klingt, dass wir zu den privilegierten Intellektuellen gehören, die sich jetzt hier diese Auszeit nehmen und das als Raum und kontemplativen Resonanzraum nehmen, wo eine große Masse an Selbstständigen um die Existenz kämpft und möglicherweise jedes zweite Restaurant in Berlin nicht mehr existieren wird, wenn das hier 5 Monate so weitergehen würde. Ich weiß es nicht, aber das sind jetzt meine Befürchtungen, dass wir uns nicht verlieren dürfen in einer nachvollziehbaren, sehnsüchtigen Einverständnis. Ja, es ist jetzt gut, dass wir mal entschleunigen und zur Ruhe kommen, wo hier Existenzen gefährdet sind. Und das ist meine Sorge, dass das auch kippen wird. Also das, was wir jetzt als Solidarität.
Dass auch die Stimmung dann kippen könnte, ja?
Meinen ja, Sie? Die wird kippen. Die wird in vielen Dingen kippen, weil sich zeigen wird, dass hier die Menschen irgendwann auch auf die Uhr und aufs Konto gucken und sagen, da ist nichts mehr. Und jetzt habe ich meine Bücher alle durchgelesen und jetzt habe ich meine Kresse auch im Garten gezüchtet. Das ist dann irgendwann, diese Botschaften reichen nicht mehr. Und ich glaube, es braucht dann eine Balance, gleichzeitig wieder hinzugehen und zu sagen, wie kriegen wir jetzt eine neue Strategie? Und ich glaube, dass, wenn ich den Einblick da habe, die wird auch gerade entwickelt. Wie kriegen wir Schutz der Schutzbedürftigen ohne Isolation und ohne sie also auszugrenzen und gleichzeitig ein Weitergehen, ohne dass es Weitermachen wie immer heißt, in die wirtschaftliche Verantwortung? Weil wer soll das Ganze zahlen, was jetzt hier gerade ausgestüttet wird? Hm. Und das sind meine Sorgen, die mich betreiben.
Sie meinen die Milliardenhilfen der Politik oder was meinen Sie?
Hm. Ja. Das sind ja auch, die kommen ja nicht aus der Politik, das sind ja unsere Gelder. Das sind ja Gelder, die wir gezahlt haben. Das sind ja auch, würde ich jetzt sagen, nicht der Staat hat gut gewirtschaftet, die Menschen haben es in der Vergangenheit getan. Und deren Geld wird jetzt ausgegeben. Nur das wird nicht reichen, wir werden das wieder reinholen müssen. Und das geht nur über eine funktionierende Wirtschaft. Und das wäre zu früh, das jetzt zu thematisieren. Aber ich glaube, wir brauchen Strategien in diese Richtung.
Welche Strategien könnten das denn sein? Also vielleicht auch persönlicher Natur? Also es ist ja viel die Rede von Solidarität. Also klar, es ist sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber man erlebt es oft auch in großen Städten zumindest, dass sich Menschen da auch zusammentun auf Internetplattformen, dort auch ihre Läden um die Ecke und den Friseur und das Restaurant unterstützen, indem sie zum Beispiel Gutscheine im Vorfeld kaufen oder viele andere Dinge. Diese Vernetzung, diese Solidarität, die sozusagen aus der Gesellschaft selbst kommt, ohne politische Hilfe. Ist das eine Möglichkeit?
Genau das. Ja, das sehe ich auf zumindest übergangsweise ist das definitiv möglich. Nur von reinen Gutscheinen und von gelegentlichen Bestellungen eines Salats wird die Pizzeria auch nicht überleben können. Die Tische sind so einfach weiter leer. Ich bin nur bei dem Beispiel jetzt der Pizzeria oder eines kleinen Einzelunternehmens. Es wird Strategien brauchen, die auch möglicherweise über Deutschland hinaus europäische Strategien sind. Sie sehen das ja auch mit den Erntehelfern. Wir werden möglicherweise nicht nur keinen Spargel haben, wir werden ganz andere Probleme in der Landwirtschaft haben, weil jetzt die Grenzen zu sind und Menschen eigentlich sich auch über die Grenzen nicht mehr helfen können. Also ich glaube, es wird eine neue Herausforderung sein, die wir nicht allein in Deutschland lösen, indem wir zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg die Leute nicht mehr fahren lassen. Das kann nur übergangsweise sein und ich halte es für wichtig, weil flattening the curve ist das Stichwort. Nur langfristig, mittelfristig sogar, heißt in den nächsten 3-4 Monaten muss es ein Zurück in die Arbeitsform geben und eine Mischung aus solidarischem Füreinander einstehen, aus dem Rücksicht nehmen, auch von Vermietern zu sagen, ich nehme in Kauf 2 Monate mal keine Miete zu fordern. Das sind übergangsweise Lösungen. Und in den nächsten 4-5 Monaten, also dann mittelfristig, sage ich, braucht es da sicher politische Wege zu sagen, wir müssen irgendwie Wege finden, auch wieder Fabriken zu öffnen. Sonst gibt es nicht nur keine Lufthansa und keinen Volkswagen mehr, sondern gibt's, haben wir eine gesunde Gesellschaft, aber eine kaputte Gesellschaft.
Viele fragen sich ja auch tatsächlich, inwieweit dieser Geist von Selbstständigkeit, von Freiberuflertum, von Risiko, was man ja gerne auch auf sich nimmt, inwieweit der erhalten werden kann, auch nach dieser Krise, nach diesem Schock. Wie ist es bei Ihnen eigentlich, Herr Kochmann? Also Sie bleiben dabei, Sie versuchen sich auch nicht fest anstellen zu lassen?
Nein, der Spirit ist, der ist da. Das liegt daran, dass ich das in den umgekehrten Weg gegangen bin. Ich bin gebürtig ist gut. Ich bin gelernter
gebürtig fest angestellt.
Ich bin nicht in Medizin geboren. Ich habe Medizin gelernt. Ich bin Arzt, habe in der Klinik gearbeitet, war dann in großen Unternehmen, auch bei Bertelsmann. Bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig. Und der Weg zurück geht aus vielen anderen Gründen gar nicht mehr. Ich möchte das gar nicht mehr. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich glaube sogar, meine These wird, es wird sogar noch mehr Selbstständige geben, weil die Disruption, wie man das wieder noch ein kleines Modewort hier reinzuwerfen, diese Veränderung, die dramatischen Veränderungen auch so zeigen, dass man Homeoffice und Telearbeit, wie man es auch immer nennt, als ganz tauglich erweisen wird. Und da werden viele sagen, weißt du, das kann ich jetzt eigentlich dauerhaft auch alleine machen. Ich glaube, wir haben 2 Chancen, drei Dinge, die ich jetzt massiv geboostet im Sinne nach vorne gepusht sehe. So viel Innovationsberatung hätten wir gar nicht machen können. Erstens, das Thema Digitalisierung kommt nach vorne. Da brauchen wir gar kein digitales Ministerium mehr. Was jetzt gerade an Schub kommt, dass man erkennt, wir müssen in diese Technologien investieren, ist definitiv eine Folge davon. Der zweite ist Bildung. Wir werden ganz andere Wege haben, wie in Schulen miteinander umgegangen wird, welche kollaborativen Lernformen gerade entstehen. Das sehe ich gerade bei meiner Tochter mit 14 Jahren. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, es wird mehr Selbstständige geben, vielleicht aus der Not. Ich bin damals übrigens auch aus der Not selbstständig geworden. Nicht, weil mir das alles zu viel war, sondern man hat schlichtweg mit mir nicht mehr geplant in einem Unternehmen. Ich musste mich selbstständig machen und neu erfinden. Und vielleicht ist das das Stichwort, sich neu zu erfinden. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt gerade dran sein kann, wo viele unverhofft zu Glück kommen, sich neu erfinden zu dürfen.
Gabriele Birnstein, Psychologin und Coach, also wie das Neuerfinden, das klingt wirklich ganz toll. Wie kann man sich tatsächlich jetzt da auch Mittel zurechtlegen, dass man dann bereit ist, auch für die Zeit nach der Krise?
Ich würde zuerst ganz kurz sagen, also ich glaube, selbst die privilegiert sind, und das höre ich auch aus meinem Umfeld, die freuen sich zwischendrin, und Freude ist erlaubt über die Langsamkeit, aber alle sind besorgt und einige auch sehr ängstlich. Dieses sich neu erfinden wird jetzt aus der Not geboren, aber da wir ja das Ganze experimentell sozusagen, da wir es ausprobieren, es nicht nur in unseren Köpfen ist, ich habe ganz viele Klienten, die immer gesagt haben, eigentlich möchte ich so oder eigentlich möchte ich dieses, aber der Schritt raus, der fällt so schwer. Und das passiert ja jetzt einfach und man lebt es. Es wird gut gehen.
Kai Kochmann, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre vielfältigen Schilderungen. Irgendwie hat mir das auch sehr viel Mut gemacht, ehrlich gesagt, zu hören, dass Sie da auch auf jeden Fall selbstständig sein wollen und sogar daran glauben, dass es vielleicht sogar ja eine neue Welle von Selbstständigkeit und Freiberuflertum geben könnte. Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr, dass sich viele Menschen nicht entmutigen lassen.
Ja, vielen Dank.
Ja?
Ich möchte allen Mut machen und insofern Ihnen ein sonniges und virenfreies Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Und noch eine gute Zeit und viel Kraft für die nächsten Wochen, die uns noch bevorstehen. Dankeschön.
Alles Gute für Sie.
Tschüss. Kai Kochmann, Coach, interkultureller Coach in Berlin, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie diesen Alltag erleben, was Ihnen Mut macht, woher Sie die Hoffnung schöpfen, auch für die Zeit danach. Zum Beispiel als Selbstständiger, als Freiberufler, vielleicht auch als Restaurantbetreiber. Rufen Sie uns an. Und am Telefon ist jetzt Katrin Angelstein aus Hamburg. Moin.
Moin, das ging jetzt.
Jupsi, genau, da sind wir schon.
Ja, super, schön. Guten Morgen. Ja, ich rufe aus Hamburg an und habe vorhin so ein bisschen nur ganz kurz eigentlich reingehört. Und eine Vorrednerin hat von Yoga, ich glaube auch Meditation und dergleichen gesprochen. Und der nächste hat dann ergänzt, kontemplatives Handeln, alles sehr schön. Ja, wir sind mega privilegiert, wenn wir uns dahin zurückziehen können und haben trotzdem auch in diesen Situationen wahrscheinlich unsere Ängste und Sorgen. Aber ich wollte in dem Zusammenhang nochmal auf das hinweisen, was gestern auch in den Tagesthemen gelaufen ist, nämlich das Thema häusliche Gewalt. Und einfach nur dafür sensibilisieren, Leute, wenn ihr in euren Häusern, in euren Wohnhäusern, wo ihr lebt, mitbekommt, dass es rund geht, vielleicht einschreiten, Hilfe rufen. Das Thema nimmt wohl zu. Ich persönlich habe damit jetzt eigentlich gar nicht wirklich was zu tun. Das war nur so eine Art Appell. Bei mir persönlich ist so, dass ich sehr im Hamsterrad stehe. Ich bin Geschäftsführerin eines Reisebüros in Hamburg. Und wir haben die Situation, dass wir nicht zu wenig Arbeit haben, sondern zu viel Arbeit. Und diese zu viel Arbeit, die führt dazu, dass wir im Moment in einer Taktung arbeiten. Das legt sich gerade ein bisschen, aber die letzten zwei Wochen waren der absolute Horror. Leute, die aus Kolumbien, aus den USA, aus Thailand, also wirklich weltweit angerufen haben, wir kommen nicht zurück und bucht uns neue Flüge und so. Und wir haben, also ich hatte eine Horrorwoche, das kann ich einfach mal so sagen. Und da haben viele Leute tatsächlich zurückgebucht. Also nicht nur über die Bundesregierung wurden die Leute zurückgeholt, sondern wir haben das auch gemacht. Sicherlich auch viele meiner KollegInnen in anderen Reisebüros in Deutschland. Und für uns ist halt die Situation insofern existenzbedrohend, wissend, dass es viele andere Branchen gibt, die natürlich auch richtig, richtig leiden. Aber für uns ist wirklich doppelt blöd, weil wir keine Einnahmen mehr haben, zum Teil Provisionen zurückbezahlen müssen, mit denen wir eigentlich schon von Veranstalterseite gerechnet haben. Und das macht natürlich nicht so richtig fröhlich, wenn man weiß, dass Personalkosten bei uns der höchste Faktor sind. Und meine Kolleginnen, die sind großartig, die drehen gerade auch alle am Rad und arbeiten wie die ja, für die Kolleginnen, also sie sind die besten Kolleginnen der Welt und arbeiten halt wirklich richtig viel. Wir haben die Situation, dass wir die aber bezahlen müssen und mit Kurzarbeitgeld nicht so richtig die richtige Lösung haben. Das ist eben auch das, was wir mit unserem Verband schon, wo wir appellieren an die Bundesregierung, da etwas praktisch zu ändern für uns in dieser Branche, die wir aus dem Raster fallen.
Haben Sie schon versucht, Hilfen zu beantragen?
Naja, also ich sage es ganz klar, wir teilen uns das, meine geschäftsführende Kollegin, die beschäftigt sich genau damit, die
Frage ich dann, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Bleiben Sie noch einen Moment dran. Ja. Bleiben Sie noch einen Moment dran. Ja. Wir wollen kurz noch mal einfach in die Welt der Nachrichten hören, was es da auch Neues gibt. Und dann sind wir gleich weiter im Gespräch. Was halten Sie davon? Bleiben Sie dran.
Ja, klar.
Ja?
Kein Problem, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Es geht uns um Ihren Alltag, wie Sie Ihre Tage jetzt erleben in dieser außergewöhnlichen Zeit, in dieser Pandemiekrise. Und wir haben schon gesprochen mit Katrin Angelstein in Hamburg, Geschäftsführerin eines Reisebüros. Frau Angelstein, Sie haben schon begonnen davon zu erzählen, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade wirklich extremen Stress haben, tatsächlich durch die vielen Menschen, die zurückkommen wollen und auch müssen und Buchungen verändert werden müssen. Und wir sind stehen geblieben an dem Punkt, an dem Sie davon berichtet haben, wie Sie sich jetzt eventuell Hilfe holen wollen.
Genau, das ist natürlich die Planung. Wir haben nun gehört, durch Funk und Fernsehen, Verlinkungen und alle möglichen Unterstützungen, dass es eben diese Zuschüsse geben soll. Meine Kollegin, wie gesagt, die ist damit beschäftigt, sich um die Anträge zu kümmern, weil ich das nicht betreue, das macht sie. Und sie hat jetzt gesagt, dass die Zuschüsse frühestens in 3-4 Monaten fließen sollen, dass die Kredite, die man aufnehmen kann, also diese Darlehen, diese Sonderdarlehen, dass die zwar über die KfW-Bank abgesichert sind, aber die KfW-Bank natürlich nur die Hausbanken absichert und wir aber erstmal lang und breit die BWAs, also die betriebswirtschaftlichen Auswertungen von 2017, 18, 19 dort vorstellig werden lassen können, um unsere Bonität sozusagen dort erstmal checken zu lassen. Und dann noch für 2020 und 2021 Prognosen abliefern, wie das denn jetzt bei uns weitergeht. Also,
und nichts ist schwieriger als das im Moment vermutlich.
Wir haben eine Glaskugel stehen und wissen natürlich ganz genau, dass alles genauso sein wird wie vorher auch. Ha, ha, ha. Das ist einfach zynisch. Und dann zu sagen, also an Altmaier höre ich dann noch, ja, dass es unbürokratisch und schnell gehen wird mit dem Geld, das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Und das ist, das wird viele von uns Menschen, und damit meine ich jetzt nicht nur hier unsere Reisebüro, Reiseveranstalterbranche, sondern ich meine damit einfach viele, besonders die kleinen selbstständigen Betriebe, Gastro, die ganze Szene, den ganzen Szenebetrieb, der uns eigentlich am Lachen und am Feiern und am Fröhlichsein hält. Diese ganzen Menschen, die werden auch richtig ein Problem haben. Ich habe gerade erst gelesen, es gibt gerade so ein viral gehendes Ding von Till Brieglepp, der Autor, der in der Süddeutschen geschrieben hat zum Bollwerk dazu. Selbstständige müssen 60-seitige Pamphlete ausfüllen und erstmal belegen und beweisen, warum sie überhaupt einen Anspruch haben, jetzt einen Zuschuss zu bekommen. Das ist einfach alles so gelogen. Und dieser schnelle Wasser- oder Geldhahn, der fließt einfach nicht. Und das ist eine schwierige Situation. Ja,
also ich höre sehr viel Frust und Wut eigentlich aus ihren Worten.
Kann man schon so sagen.
Ja.
Klar, weil
was hält sie denn noch?
Einfach nicht unbürokratisch geholfen wird. Wir müssen uns gerade, also ich werde gleich wieder zu meiner Kollegin fahren, wir werden weiter daran arbeiten, jetzt zu gucken, wie wir unseren Betrieb regeln, weil wir haben, wie gesagt, diese hohen Personalkosten, wir haben keine Einnahmen mehr, wir wissen gerade echt nicht, wo uns der Kopf steht. Und wir werden mit unserer ganzen Aufmerksammachung, also es gibt jetzt auch schon demnächst ein zweites Video, was wir auch versuchen viral zu stellen, mit unserem Anliegen, warum das so problematisch ist in unserer Branche, warum wir einfach doppelt doppelt bestraft sind, also von der Krise. Also da kann ja natürlich so gesehen niemand was für, außer dass wir natürlich alle was dafür können, weil wir alle dazu beigetragen haben, dass die Welt heute so ist, wie sie ist. Und wir uns jetzt eigentlich auch gar nicht zu wundern brauchen, meines Erachtens nach. Das ist das.
Aber irgendeine Zukunft müssen Sie ja versuchen, sich auszumalen, ne? Auch für Ihr Reisebüro. Also sehen Sie da eine Zukunft? Wollen Sie nach oder müssen Sie nach der Krise dann die Branche wechseln? Was sehen Sie schon etwas vor sich oder denken Sie jetzt nur von Tag zu Tag?
Ja, das ist natürlich ganz schwer zu prognostizieren. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wir haben immer eigentlich danach gestrebt, noch mehr Flugzeuge durch die Welt zu schicken, noch mehr Tourismus zu machen und den eben irgendwann auch sträflicherweise zu verbilligen. Etwas, an dem wir als unser Reisebüro, Fairlines heißt es in Hamburg, nicht teilgenommen hat. Wir haben bestimmte Fluggesellschaften einfach nicht gebucht, weil wir an diesem Preis runterdrückschraube und Menschen im Grunde nicht richtig zu bezahlen und diese Hochrisikogeschichten. Wir wollten an diesem ganzen Auspressmechanismus nicht teilnehmen. Das war nicht unser Ziel. In die Zukunft gesprochen, aus diesem höher, weiter, besser, aus dieser irgendwie auch sehr männlichen Haltung, da wollten wir, haben wir immer schon gedacht, das kann eigentlich auf Dauer, es kann so nicht gut gehen. Immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Irgendwann ist auch mal Schluss. Dieser Planet ist nicht erweiterbar. Wie wird es weitergehen? Ich denke, so wie die Corona-Ausbreitung sukzessive und am Anfang vielleicht auch sehr unterschätzt.
Wie wird es für Sie weitergehen vor allem? Das ist die Frage, weil Ihr Reisebüro ist ja offenbar ein Spezielles, ne? Also ja, mit einer...
Da will ich gerade drauf raus. Ja. Es ist sehr, sehr langsam sukzessive runtergegangen bei uns angekommen mit der Corona-Krise. Und wenn irgendwann sich das vielleicht beruhigt und die Menschen eben wieder zu einer irgendwie Normalität, ich mag das Wort ja gar nicht, aber zu irgend so etwas wie Gewohnheit, will ich mal sagen, zurückkehren können, dann wird sich auch nur ganz langsam diese Welt wieder erholen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir hier in Deutschland dann irgendwie wieder reisen können und Urlaub machen können. Es geht auch darum, dass in anderen Ländern, nämlich in unseren Zieldestinationen, also in unseren Destinationen, wo wir gerne hinfahren wollen, dass da vielleicht Corona noch gar nicht vorbei ist und dass diese Länder vielleicht ganz andere Probleme haben. Wer die Bilder aus Venezuela, von Italien will ich gerade mal gar nicht sprechen, das ist schockierend genug, aber wer die Bilder aus Venezuela gesehen hat, die Krankenhäuser, verschissene Urinale, ähnlich wie in den Flüchtlingscamps auf Lesbos, das sind keine Zustände, wo man Menschen behandeln kann. Und wenn die Epidemie bei uns oder Pandemie wegen ihr vielleicht irgendwann vorbei ist, die Frage wird sein, wird es im Rest der Welt denn auch so sein? Werden wir wieder wirklich ungestört und fröhlich überall hinfahren, verreisen können? Ich denke, nein. Und für mich ist diese Corona-Krise eine Zäsur. Und mein Wunsch ist, dass im Anschluss daran, wenn wir uns alle wirklich diszipliniert versuchen zu verhalten und mit Abstand und Anstand durch diese Welt gehen, dann kann ich nur hoffen, dass ein Paradigmenwechsel stattfinden wird bei jedem und jeder Einzelnen im Kopf und alle ein bisschen an der Bewusstseinsschraube drehen. Was mache ich hier eigentlich? Was tue ich eigentlich? Und was das Reisen angeht, vielleicht ein bisschen bewusster reisen, ein bisschen grüner reisen, ein bisschen nachhaltiger reisen. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Kolleginnen vom Forum Anders Reisen, das sind nachhaltige, zertifizierte Reiseveranstalter. Ich wünsche mir sehr, dass die die Kraft haben, durchzuhalten, das finanziell überstehen. Das sind viele kleine Betriebe, die super tolle Reisen im Angebot haben, die Leute vor Ort mit einbeziehen, die praktisch regional arbeiten und die sich sehr an nachhaltigen Reisen orientieren. Dass die das überleben und dass die auch, dass wir praktisch in kleinen Schritten wieder aber vernünftig und bewusst die Welt versuchen zu erkunden. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nach wie vor interkulturellen Austausch haben und uns gegenseitig mit unserem Wissen und unserer Fröhlichkeit anstecken.
Katrin Angelstein in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, wünsche trotz der sehr, sehr schwierigen Umstände eine Zukunft für Ihr Reisebüro.
Ja, vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße in die Welt.
Ja, und von uns aus erstmal nur nach Hamburg, aber trotzdem viele Grüße. Versuchen Sie trotzdem, soweit es geht, irgendwie ein Wochenende zu haben, das vielleicht nicht nur Stress ist.
Ja, das werde ich tun. Ja. Also bleiben Sie alle gesund im Rahmen der Möglichkeiten.
Danke.
Und alles Gute.
Danke für den Anruf. Danke für
Sehr
den
gerne.
Anruf. Tja, es ist natürlich immer die Frage, Gabriele Bernstein, inwieweit man tatsächlich, das haben ja jetzt viele Anruferinnen und Anrufer auch schon thematisiert, inwieweit man aus dieser Zäsur auf Dauer etwas mitnehmen kann, auch gesamtgesellschaftlich mitnehmen kann. Oder ist dann nicht dann doch wieder der Moment, wenn alles vorbei ist und wir wieder ein, ja, in Anführungsstrichen normales Leben führen können, dann doch alles wieder beim Alten?
Also es besteht die Gefahr, dass alles wieder beim Alten ist, weil manch Manager, der einen Herzinfarkt hatte, einer ändert sein Leben, der andere nicht. Also das hat es immer gegeben, aber ich glaube trotzdem, weil das so ein einschneidender Einschnitt ist, ich habe sowas noch nicht erlebt. Es gab Schneekatastrophe, es gab Bankenkrise und autofreier Sonntag, aber so etwas Weltweites, eine Pandemie, glaube ich schon, dass das wirklich ein anderer Impact ist auf die Gesellschaft und auf den Einzelnen. Und da wird etwas Neues daraus entstehen, da bin ich mir ganz sicher. Also ich sehe es nur als Chance. Und
Welche
das
Rolle
andere macht mir ja auch gar keine Freude. Es ist alternativlos. Ich werde noch trauriger.
Welche Rolle spielt es denn eigentlich, dass tatsächlich, ich sag mal, alle eigentlich mit demselben Problem konfrontiert sind? Zwar in unterschiedlichen Ausgangslagen, aber im Grunde genommen betrifft es ja die gesamte Menschheit. Inwieweit spielt das eine Rolle für mögliche Veränderungen? So ein, ich sag mal, globales, kollektives Gedächtnis, was daraus hier entsteht, ne?
Ich glaube, dass uns das alle sehr prägen wird und auch weltweit zusammenbringt irgendwie. Ich glaube, dass dieses, wir sind keine Einzelwesen, wir können alle durch ein kleines Virus angegriffen werden in dieser Form. Das wird ganz viel machen. Also Ego-Trip ist out. Wir sind eine Gemeinschaft und wir können da nur zusammen durch. Und die Menschen entdecken sich gerade wieder. Und das wird meiner Meinung nach noch viel besser werden. Ich sehe das hier bei uns im Haus. Man ruft sich an, geht's, sollen wir was mitbringen? Es ist eine Chance. Und da halte ich mich dran fest und ich glaube, viele andere auch.
Am Telefon ist Raimund Höft aus der Lüneburger Heide. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen. Wo genau in der Lüneburger Heide?
In dem schönen Ort Stelle. Das ist ein Vorort, circa 20 Kilometer vor Hamburg-Harburg, was ja vor dem Zweiten Weltkrieg noch zu Niedersachsen gehörte, weil es Niedersachsen nicht gab.
Also draußen,
war die frühere Hauptstadt.
Draußen auf dem Land und sowieso schon ruhig.
Zwangsweise.
Wie erleben Sie jetzt Ihren Alltag?
Im Augenblick sonnig. Wir erwarten ja in zwei Tagen Schneeschauer. Wenn ich mich dann als Zeitforscher dem Alltag sozusagen hier in meinem Garten widme, dann bin ich jetzt gerade dabei, vom Nachbarn zur Rechten mein Spargelbeet von herübergewachsenen Wurzeln zu befreien. Ein Spargelbeet, das meine mittlerweile nicht mehr lebenden Eltern angelegt haben, wo Mieter von mir neulich gerade daran erinnerten, dass sie dort sich auch reichlich von ernährt haben, das aber tot ist. Ich blicke hier auf eine 3 Meter lange Wurzel vom Nachbarn, diverse Wurzeln. Also ich buddle hier rum seit übrigens Jahren.
Und wie ist der Kontakt zu den Nachbarn? Ist der jetzt intensiver geworden in der Zeit?
Ja, polizeilich.
Ach so, Sie streiten sich.
Selbstverständlich streiten wir uns. Und das ist nicht der Einzige. Der Zweite auf der anderen
ist
Seite.
Ist das jetzt ein Moment, wo man dann vielleicht innehält und gerade in so einer Zeit vielleicht Streit zurückstellt?
Ja, 60 Zentimeter Grundstück, wo man oberflächlich Rasen sieht und darunter befand sich Beton, die eigentlich mir gehören, wo der Grenzstein verschwand oder dann doch nicht und solche Geschichten. Also da frage ich mich natürlich, wo soll da dann eine Änderung und zwar mit kleinen Erfolgen. Denn diese Änderungen, die brauchen wir ja. Wir können ja nicht die Welt in der Zukunft irgendwann erwarten, dass sie sich verändert, ohne dass wir selber im Kleinen in irgendeiner Form einen Ansatz haben. Und den sehe ich, und zwar nicht nur bei mir, sondern ich kenne diverse hier auf dem Lande, die ähnliche Baum- und Wurzelüberhang und hast nicht gesehen, Probleme mit sich rumschleppen, seit Jahren oder Jahrzehnten. Das kann sich so schnell nicht ändern. Und das wäre meine Frage an die Dame, die coacht,
ja,
die sicherlich doch wahrscheinlich auch die Erfahrung hat, dass diejenigen, die sich jetzt zurückziehen müssen, durchaus nicht nur Positives in ihrem kleinen sozialen Umfeld haben.
Das ist wahr. Also es wird nicht alles verschwinden, nur weil wir eine gemeinsame Bedrohung durchstehen müssen. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Einzelfall an. Und viele Dinge sind so festgefahren, dass selbst so eine Katastrophe sie nicht bereinigen wird, wie ich das höre. Und es scheint um Land eben zu gehen und um alte Rechte. Das ist oft ein sehr stabiler Streitpunkt. Und ich, seien Sie mir nicht böse, es beruhigt mich, dass man sich darüber eben auch noch daran festhält auch. Aber dass Sie das nicht geklärt haben und können oder das auch absehbar nicht sehen, ich kenne Ihren Nachbarn nicht, das heißt nicht, dass trotzdem ganz viel positive Dinge erwachsen werden. Und aber manche Dinge sind festgefahren, manche Paare passen nicht zueinander, sie sollten sich besser trennen, sie werden das vielleicht in dieser Krise auch merken. Da kann man nichts machen. Es gibt auch Dinge, die man einfach so annehmen muss.
Reimuthoff,
im Einzelfall ist blöd.
Ja, Reimuthoff, der Lüneburger Heide, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und Gabriele Birnstein, da sprechen Sie ja was an, was bisher noch wenig bei uns Thema war, tatsächlich nämlich der Lackmustest in so Krisenzeiten, genau, für Familie und Paare. Ne? Das ist ja auch etwas, was Sie stark beschäftigt als Psychologin und als Coachin tatsächlich. Sie machen viel Paarberatung. Also jetzt merken ja tatsächlich viele, was sie an ihrem Partner haben in jeder Hinsicht. Ne?
Ja, oder eben auch nicht haben. Also ich habe so drei kurze Einteilungen. Das eine sind die, da habe ich eine Freundin, die sind gerade frisch verliebt. Ich wollte sagen, kurz vor Ladenschluss. Die sind jetzt total happy und möchten am liebsten zusammen in Quarantäne sein. Dann sind solche,
die romantische Quarantäne.
Dann, genau, ja, genau. Dann solche, die sich sehr, sehr gut verstehen, schon seit Jahren. Das ist eine Beziehung, die ich zum Glück führe. Und dann kommen die Halb und Halb. Und die Halb und Halb Beziehung, das heißt, sie sind nicht so glücklich, dass sie sich vorstellen können, ein ganzes Leben zusammen zu bleiben. Aber sie sind auch nicht so unglücklich, dass sie sich trennen wollen, weil es gibt viele Bequemlichkeiten und man versteht sich ganz gut. Und wenn man sich nicht versteht, konnte man sich bisher sehr aus dem Weg gehen. So, und in diese Beziehung, die haben natürlich eine große Chance, dass sie, dass jetzt längst fällige Gespräche stattfinden in Ruhe und dass man vielleicht Transparenz schafft, wo steht der eine, wo steht der andere, will man wirklich zusammen weiter oder nicht. Aber ich rate natürlich ganz
schnell. Sollte man jetzt diese Gespräche führen? Ist das der richtige Moment?
Jetzt kommt der zweite Ansatz. Ich weiß genau, was Sie sagen wollen.
Ja.
Ich warne sehr vor einseitigen Gesprächsforderungen, so nach dem Motto, jetzt kann er sie nicht entkommen, er oder sie nicht entkommen und jetzt machen wir mal das längst fällige Fass auf. Das auf keinen Fall tun. Nicht neuen Stress schaffen, sondern wenn man einfach merkt, man kommt ins Gespräch, so hat man jetzt mehr Zeit, Tag für Tag mal über sich zu reden. Wie geht es uns eigentlich miteinander? Oder ist es eine Gewohnheitsmühle? Wird es reichen für die nächsten 10 Jahre oder so? Oder träumen wir nicht beide oder nur einer von einer anderen Geschichte oder so? Das alles da ist eine große Chance. Und was die Dame vorhin aus Hamburg angesprochen hat, ganz wichtig, die dritte Gruppe der Paare, die in zerrütteten Beziehungen sind, auch da war der Appell deutlich, hören Sie nicht weg, wenn Sie merken, dass ein Paar, was jetzt eingesperrt ist auf engem Raum, anfängt, sich lautstark und vielleicht auch gewalttätig zu streiten. Aber es ist eine Chance.
Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie diese sehr stressige Zeit, diese außergewöhnliche Zeit, diese Krisenzeit auch erleben. Corona als großer Stresstest. Wie erleben Sie Ihren Alltag zurzeit, ist unsere Frage. Gabriele Birnstein, Psychologin und Coach aus Düsseldorf, ist mit uns verbunden in dieser Sendung über Telefon. Und Sie können uns auch sehr gerne anrufen unter 0800 2254 2254. Und am Telefon ist Heike Schmidt aus Hannover. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, also mein privater Alltag hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Ich bin nämlich schon 58 Jahre alt, mein Mann ist schon 71 und Rentner und ich fahre jeden Tag zur Arbeit, arbeite dort 8 Stunden, fahre dann auf dem Rückweg noch kurz was einkaufen, bin zu Hause, habe dann meine Hobbys, Lesen, Handarbeiten. Eigentlich ist das gar nicht so einschneidend. Was total einschneidend ist bei mir, ist der berufliche Alltag, weil ich arbeite bei der Agentur für Arbeit und wir haben bisher, also eigentlich in der Arbeitsvermittlung, also im persönlichen Kontakt mit Menschen, der ja jetzt nicht mehr möglich ist. Und dann von jetzt auf gleich, zack, neue Aufgaben. Und da habe ich ganz tolle Solidarität erlebt zwischen mit meinem Team, mit meinen Kollegen, weil wir uns ganz schnell alle auf diese neuen Aufgaben einstellen mussten. Wir haben dann von jetzt auf gleich angefangen, statt persönliche Gespräche zu machen, zu telefonieren. Dann habe ich mich gleich gemeldet bei den Freiwilligen, die gesucht wurden, um diese vielen Anträge auf Kurzarbeitergeld jetzt zu bearbeiten. Sie müssen sich vorstellen, viele tausend Mitarbeiter in der ganzen bundesweit in der Agentur haben sich jetzt freiwillig dazu gemeldet. Dann haben wir ganz tolle Einarbeitungsprogramme bekommen, weil wir natürlich die Schulungen dafür nicht nur online machen können. Und das funktioniert, aber das dauert natürlich ein paar Tage, bis man sich da reingefummelt hat. Aber es funktioniert und wir erleben im Team, auf der Arbeit eine super Solidarität.
Sie erleben Ihr Team auch nochmal neu, also auch nochmal eine neue Motivation in so einer außergewöhnlichen Lage.
Auf jeden Fall. Ja. Es ist eine Herausforderung, wo sich alle auch wirklich hochmotiviert stellen.
Wo man auch nicht auf die Arbeitszeit schaut, oder?
Nee, auch das. Das haben wir aber eigentlich, also wir waren schon ein Team, wo wir darauf wenig geachtet haben. Also wenn das, was zu machen war, wurde gemacht. Und man hat sich halt auch immer total gut unterstützt. Was ich halt sehe, ist, es ist total spannend. Ich empfinde es auch als total spannend. Und was mir halt, ich möchte auch mal ein bisschen eine Lanze für die Verwaltung brechen, weil ich glaube, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung ist für so eine große Verwaltung wie uns mit diesen vielen Tausenden von Anträgen, die da jetzt liegen und die natürlich, uns ist bewusst, ganz, ganz schnell, möglichst schnell bearbeitet werden müssen. Und da möchte ich auch nochmal auf das zurückkommen, was die Dame von dem Reisebüro da aus Hamburg gesagt hat. Ich fand das sehr beeindruckend, wie Sie das geschildert haben. Aber machen Sie sich auch bitte klar bei aller Herausforderung, die das auch für den Betroffenen ist, diese vielen Formulare auszufüllen. Aber es ist ja letztendlich auch nicht unser Geld. Es ist Ihr Geld, das Sie als bei uns eben Beitragszahler oder eben bei die öffentlichen Banken da diese Zuschüsse und ja dann Steuermittel. Es ist unser aller Geld, was wir verwalten. Es ist nicht unser privates Geld. Und das muss natürlich auch sorgfältig gemacht werden. Und natürlich können wir da nicht sämtliche Verwaltungsvorschriften und so weiter alles mal eben außer Acht lassen. Das geht ja nicht. Also das muss ja auch sorgfältig geprüft werden, weil auch bei den Anträgen, die ich jetzt schon bearbeitet habe, habe ich bei manchen, dem einen oder anderen schon auch den Eindruck, dass es doch da Leute gibt, die einen gewissen Mitnahmeeffekt haben wollen. Das müssen wir natürlich vermeiden.
Inwieweit erleben Sie auch Kritik da an Ihrer Arbeit von außen, von den Bürgerinnen und Bürgern?
Nee, von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt erstmal so nicht, weil wir ja mit denen in dieser Arbeit, dass wir diese Anträge bearbeiten, haben wir mit denen ja direkt gar keinen Kontakt groß. Also höchstens, wenn da was jetzt nicht lesbar ist oder so, dass man da dann nochmal bei dem Arbeitgeber anruft und sagt, hier, guck mal, was ist denn das, wie viele Leute sind es denn nun? Weil da sind auch, und da wollte ich jetzt dieses Forum mal nutzen, einen großen Appell. Bitte, bitte, liebe Arbeitgeber, tragt das doch bitte, füllt die Anträge sorgfältig aus. Ja, das ist auch ein Akt der Solidarität. Wenn wir da rückrufen müssen, weil wir das nicht lesen können, weil es mit einem blauen Tintenfüller ausgefüllt ist und dann als JPEG statt als PDF eingescannt, kommt das dann abfotografiert als JPEG in unsere elektronische Akte, dann ist es oft nicht leserlich. Dann sucht man mühsam die Telefonnummer, versucht da anzurufen. Das kostet alles Zeit. Und wenn man so etwas sorgfältig ausfüllt und sich dafür vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger Zeit nimmt, da helfen wir wirklich allen. Da helfen wir uns allen, weil wir dann die Anträge nämlich auch besser bearbeiten können.
Nun wird ja schnell auch der Vorwurf gemacht von allzu viel Bürokratie in Deutschland, gerade in so einer Stresssituation. Das heißt, das würden Sie nicht annehmen, ne?
Naja, ich kann das verstehen. Also ich kann das verstehen, aber man muss sich als auch immer klar machen, diese Bürokratie ist auch irgendwo ein Akt, dass jeder gleich behandelt wird. Weil ich kann doch nicht, möchte ich in einem Land sitzen, wo einer in die Amtsstube kommt und sagt, hier, ich brauche jetzt hier den Zuschuss, dann greift der, wenn der die Nase dem passt, dann greift der unter in seine Kiste und gibt dem die $1,000 in die Hand. Und wenn ihm die Nase nicht passt, dann kriegt er das nicht. Also diese Anträge und diese Bürokratie ist irgendwo auch ein Akt der des Rechtsstaats und dass der Rechtsstaat eben alle gleich behandelt. Also es ist letztendlich auch ein Akt der Demokratisierung. Und das muss man sich auch immer klar machen. Ich kenne diese Diskussion auch, als meine Kunden noch direkt ins Amt kommen konnten, auch die Arbeitslosen, wenn die Anträge stellen, die regen sich ja über viele Sachen auf, auch zu Recht. Manches ist natürlich juristisch kompliziert formuliert, aber letztendlich ist es doch auch so, dass man diese Anträge dienen wirklich dazu, dass man wirklich als Gesetzgeber ist man doch verpflichtet, dass man jeden gleich behandelt. Und dazu dient das.
Oft sind ja auch tatsächlich die Server, die Internetserver von vielen Verwaltungen überlastet. Ist das bei Ihnen auch so?
Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber es ist natürlich
gerade bei der Antragstellung, die im Moment natürlich vor allem digital stattfindet, ne?
Ja, genau. Mhm. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich das ja nur von der anderen Seite her erlebe. Was ich beurteilen kann, ist wie aus der Innensicht der Verwaltung, dass es natürlich ein paar Tage gedauert hat, bis man zum Beispiel, ich war ja jetzt in einem Bereich Arbeitsvermittlung tätig. Ich hatte aufgrund der Datenschutzverordnung gar kein Recht, diese ganzen Daten einzusehen für die Leistungsabteilung, ja, die eigentlich diese Anträge normalerweise bearbeitet. Also mussten da erstmal Zugriffsrechte geschaffen werden und dann mussten erstmal.
Da gehen wieder ein paar Tage,
dann,
ne?
Und dann, ja, klar. Und das dauert einfach ein paar Tage, dass sowas anläuft. Ganz abgesehen davon, dass sich die Mitarbeiter, die das bearbeiten, die vorher ganz andere Sachen gemacht haben, sich ja auch in die Materie erstmal einlesen mussten. Das dauert einfach ein paar Tage. Und diese Zeit muss man jemandem dann ja auch vielleicht mal zugestehen, ja? Und gerade in der Verwaltung. Und dann möchte ich nur eins sagen. Ja. Arbeitgeberverbände haben in den Verwaltungsräten dafür gesorgt, dass bundesweit 20.000 Stellen bei der Agentur für Arbeit kann wegfallen, also dass sie wegfallen können langfristig, weil ja die Arbeitslosenzahlen sinken. Okay, jetzt merken wir plötzlich, wie wichtig es ist, dass man eine funktionierende öffentliche Verwaltung hat, die auch mit genügend Personal ausgestattet ist. Und da ist ja die Arbeitsverwaltung ein ganz untergeordneter Bereich. Ganz, ganz deutlich merken wir es ja im Gesundheitsbereich, dass da auf Jahre gespart wurde, alles nur Profit. Und das funktioniert eben nicht. Und da hoffe ich, weil wir ist ja schon viel gesagt worden darüber, wie man hofft, dass das ein Umdenken erfordert. Ich denke, wir sollen uns auch mal klar machen, wie wichtig eine gut funktionierende öffentliche Verwaltung in solchen Krisenzeiten ist. Und da sind wir ja irgendwo nachgeordnet. Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Yeah. Aber das wird doch hier ganz, ganz deutlich. Und da muss auch mal jeder wieder drüber nachdenken. Aber mir war wirklich nochmal wichtig,
Perspektivwechsel
mal machen als Antragsteller. Kann ich das richtig lesen? Wie kommt das eigentlich bei den Leuten an, die da dran sitzen und das dann entscheiden müssen?
Botschaft ist angekommen. Heike Schmidt in Hannover. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche einen...
Dass alle gesund bleiben.
Das ist, glaube ich, der Wunsch der Stunde im Moment, gesund zu bleiben. Tatsächlich, alles das wünsche ich Ihnen und auch Ihren Kolleginnen und Kollegen dort, wo Sie arbeiten. Dankeschön. Dankeschön. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Corona als großer Stresstest. Wie erleben Sie Ihren Alltag zurzeit? Interessant, auch gerade eben gehört, tatsächlich die Erfahrung von jemandem, der in der Verwaltung arbeitet und auch um Verständnis bittet, um durchaus auch komplexe Vorgänge. Oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat zum Beispiel auch Cordula Musse Mikus aus Paderborn gemacht. Die schreibt, ich arbeite als Schulsozialarbeiterin in einer Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Mir machen mehrere Themen gerade Bauchschmerzen. Die Vorstellung, dass viele unserer Familien neben der Herausforderung für ihre extrem betreuungsintensiven Kinder nun 5 Wochen komplett alleine zuständig sind und dass die Schutz- und Kontrollfunktion der Schule aufgehoben ist. Solidarität, schreibt sie hier weiter, heißt für mich auch, die anderen Schutzbedürftigen nicht aus dem Blick zu verlieren. Nadine schreibt aus Leipzig, sie arbeitet für die Jugendhilfe dort. Wir können und dürfen die Familien nicht sich selbst überlassen. Die Gefahren sind sicher bekannt. Gleichzeitig können wir Helfer, aber auch den Familien nicht gut über ihre Ängste, Sorgen und Konflikte hinweghelfen. Wenn wir selbst um unsere Existenz bangen müssen, Ängste und Sorgen haben. Gabriele Bernstein, das ist die große Frage. Wie kann man, wenn man Schwächeren helfen will, wenn das sozusagen auch der Beruf ist, in dem man gerade arbeitet, selber ja selbst auch vielleicht schwierig, einfach in einer psychologisch schwierigen Situation sich befindet, wie kann man diese doppelte Kraft noch aufbringen für sich selbst und für andere?
Ich denke, einige Menschen, das sehen wir ja auch, wachsen über sich hinaus. Ich weiß nicht, wie das geht, ganz ehrlich gesagt, aber es gibt natürlich Menschen, die widerstandsfähiger ist, die dann am Limit arbeiten und es auch aushalten. Wichtig ist, dass wir überall gucken, wo die Gefahren sind. Und das ist jetzt, wer ein behindertes Kind hat. Wie sieht es aus mit der Betreuung? Kann man nicht doch irgendwo Hilfe bekommen? Oder die Kinder, die in schlimmen Familien groß werden, die jetzt nicht mehr wie die Arche in Berlin irgendwo unterkommen können. Da muss versucht werden, und ich sage immer, Geduld anrufen, Ämter und den Menschen, das dauert, auf den Keks gehen, bis man irgendwo an jemanden rankommt, der vielleicht weiterhelfen kann. Denn viele Situationen sind einfach neu. Denken Sie nur auch an die Krebspatienten, die jetzt mitten in einer Chemo sind oder die eine dringende Behandlung brauchen. Es gibt so viele Felder, das ist so umfangreich, wie wir Menschen eben sind. Aber Patentrezepte gibt es eben nicht. Ich kann das gut verstehen.
Wie war diese Woche für Sie? Was war das für ein Leben in der Viruskrise? Jutta Schreuer aus Berlin hat uns geschrieben, sehr wechselhaft ginge es ihr, schreibt sie hier, der größte Schmerz, die Familie, vor allem auch der dreijährige Enkel, ihn nicht sehen zu können. Wir sind sonst sehr viel zusammen, skypen zwar täglich, was schön ist, aber eben doch nicht dasselbe. Er fragt schon, wann Oma und Opa endlich mal wiederkommen. Das ist dann auch die größte Angst und Sorge beim Blick in die Zukunft, wie lange das alles andauern wird. Gabriele Bernstein, Psychologin und Coach, wie kann man eigentlich damit umgehen, mit einer Lage, von der man nicht weiß, wie lange sie dauert?
Ich will jetzt hier nicht schlau sprechen, sondern ganz einfach sagen, aushalten, annehmen und aushalten. Es gibt ja keine Alternative. Was wäre, und ich sehe immer, dass die Politiker sich weigern, so richtig einen Ausblick zu geben, damit der
es
Mensch
nicht enttäuscht ist. Es gibt jetzt einen Termin, 20. April, ja, womöglich, ja, eventuell. Ja. Zumindest bis dahin werden die Maßnahmen nicht gelockert. So. Ja.
Ja. Mhm. Aber es ist ja besser, wenn jetzt ein Datum kommt und es wird nicht eingehalten und es wird gesagt, nochmal und nochmal. Wir sind 2 Wochen jetzt, sind die Schulen zu. Es ist noch nicht so lange, aber wir sind eben gewöhnt, alles sofort und gleich und schnell zu kriegen. Für uns ist es ungewöhnlich, aber tatsächlich sind es erst 2 Wochen. Und es ist gut, dass wir diese Medien haben. Früher hätte man Briefe schreiben müssen. Wir können einander sehen.
Wir können uns sehen, wir können uns hören, aber wir können uns eben nicht berühren. Wir sind uns nicht, wir sind das dann doch nicht nah. Es ist ja eine virtuelle Nähe. Ja. Hilft das trotzdem, ja?
Es hilft sehr. Also ich, auch Liebespaare früher haben sich ja nicht verloren. Die haben sich halt leidenschaftliche Briefe, habe ich jetzt von meinen Eltern gefunden, geschrieben. Aber heute ist es doch viel toller, dass wir uns sehen können. Wir können zusammen eine Tasse Kaffee trinken. Es können sich auch Gruppen zusammen chatten. Eltern sollten sich von ihren erwachsenen oder halberwachsenen jugendlichen Kindern mal das Internet erklären lassen. Da sind so viele Möglichkeiten drin. Aber ich weiß, es ersetzt nicht das Streicheln.
Dagmar Borowski aus Berlin ruft an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich sage nur, ich mache eigentlich nur überwiegend positive Erfahrungen. Ich bin selber 72 und bekomme von wildfremden Leuten, jungen Leuten auf der Straße Hilfe angeboten. Schön. Und erlebe, dass sich sozusagen Freundschaften vertiefen durch Telefongespräche. Und dann würde ich alle, also mir geht's gut, das Wetter ist schön, wenn das Wetter nicht so schön wäre, ging's mir vielleicht auch nicht so gut. Und ich würde allen Leuten bitten, denen es so ähnlich gut geht wie mir, dass sie denen helfen, denen es nicht so gut geht. Ich habe zum Beispiel ein Lieblingscafé, das natürlich zu hat. Ich kann mir meinen Kaffee noch rausholen. Und da habe ich gestern die Inhaberin gefragt, weil manche das auch machen, ob ich ihnen einen Kredit geben kann, damit sie erstmal den nächsten oder 2 Monate überbrücken können. Und alle, die das auch können, die würde ich bitten, sich umzugucken, wo kann ich helfen.
Tolles Angebot.
Und ansonsten, was den Kontakt mit Freunden und Familie angeht, wie handhaben Sie das?
Das mache ich telefonisch. Das geht
alles
wunderbar.
Im Telefon. Oder
ja, ich bin im Internet, bin ich immer noch zu blöd.
Sagen aber, Sie jetzt nein.
Aber ich telefoniere, ich muss mir von meinem Ziehsohn mal zeigen lassen. Ich bin wahrscheinlich nicht zu blöd. Ich hatte bis jetzt noch keine Lust.
Ich glaube, es ist relativ einfach, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch ein iPad, aber wie gesagt.
Da sind Sie schon nah dran. Da sind Sie mit dem iPad, sind Sie schon nah dran.
Denke ich auch.
An einem Videochat zum Beispiel.
Genau, aber ich kann telefonieren und ich habe sowieso gerne die menschliche Sprache. Wenn ich die Leute schon nicht sehen kann, also nur über so einen Bildschirm, finde ich es auch nicht so wirklich prickelnd. Aber wenn ich die Sprache höre und die guten Freunde, die ich habe, die kenne ich ja über die Sprache, das ist für mich schon ganz viel näher.
Haben Sie auch Menschen mal wieder angerufen, die Sie schon seit langer Zeit nicht mehr kontaktiert haben?
Ja, unter anderem, vor allen Dingen haben die mich angerufen und dann sitze ich auf der Straße in der Sonne, ich kann mir meinen Kaffee herausholen und in der Begegnungszone in Berlin-Schöneberg auf der Bank sitzen und dann kommen Leute vorbei, die habe ich irgendwie jahrelang nicht gesehen und mit denen habe ich vielleicht bis jetzt 5 Worte gewechselt und plötzlich haben wir ein intensives Gespräch. Also in
aber über 2 Meter, wollte ich gerade sagen, aber über 2 Meter hinweg.
Natürlich.
Ne?
Ja, natürlich, in etwa.
Meine Erfahrung ist, wenn man sich über 2 Meter hinweg unterhält, muss man lauter werden, oder?
Ja, das ist richtig, aber meine Stimme ist eh laut. Also nein, die kann sowieso, hat eh Volumen. Und so doll ist das dann auch nicht, wenn es drumherum leise ist. Aber das geht alles und das ist auch interessant und intensiv. Und oder ich sitze auf den Stufen, weil Bänke dürfen ja nicht draußen sein, bei einem meiner Lieblingslokale und kommt der Chef raus, setzt sich auf die andere Seite der Stufe gestern Nachmittag und ich sage, Mensch Rainer, ich hätte so Lust auf ein Bier, kannst du mir eins zapfen? Doch, da klar, mache ich.
Das muss möglich sein auch in so einer.
Und dann sagt er hier, das kriegst du von mir heute geschenkt.
Ja. Und wie stark sind Ihre Ängste vor dem Virus?
Gar nicht. Also ich finde es auch ein bisschen altersdiskriminierend. Wie gesagt, ich bin 72, ich bin topfit und gesund und überhaupt und ich halte Abstand. Natürlich mache ich das, weil das wäre ja auch blödsinnig, wenn man das nicht täte. Aber eher vor dem Virus habe ich eigentlich gar keine Angst. Weil ich meine, warum soll mir, wenn ich mich vernünftig abstandsmäßig verhalte, was passieren?
Dagmar Borowski in Berlin, ich danke Ihnen sehr und wünsche noch
eine gute Sendung.
Ja, das machen wir, aber ganz sicher. Nächste Woche zum Beispiel gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, bei uns anzurufen.
Ja, ich komme ja immer durch. Das ist
ja. Irgendwie haben Sie ein Wundermittel vielleicht, irgendein Zauberstab. Ja. Irgendein Zauberstab. Ich wünsche auf jeden Fall auch Gelegenheit für ein schönes, kühles Bier bei Gelegenheit auch. Das,
okay, danke, das muss schön. Mal. Schönen
danke schön. Danke
schön. Allen dort. Tschüss.
Dagmar Borowski in Berlin und am Telefon ist jetzt Katrin Palm aus München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich rufe ein, weil ich bin 70 Jahre alt, mir geht's körperlich sehr gut, auch geistig. Und ich frage mich, wo ich helfen kann. Ich hätte ein paar Stunden am Tag, da könnte ich irgendwo was arbeiten, was Leichtes, vielleicht Büroarbeit oder sonst was. Und da weiß ich nicht, wo ich mich hinwenden kann.
Also wer das jetzt in München hört, der sollte auf jeden Fall schon mal aufmerksam werden. Aber es gibt da sicherlich auch Vernetzungsmöglichkeiten. Haben Sie schon mal im Internet geschaut?
Nach Hilfe? Nein, habe ich noch nicht geguckt.
Da gibt es ja oft auch Portale, die einem da weiterhelfen können. Oder man ruft einfach das Amt an. Weiß nicht, vielleicht hilft das ja auch.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Da könnte ich mal gucken. Ja, also das wollte ich nur sagen, weil es gibt so viel, was jetzt gebraucht wird. Und da würde ich gerne was dazu beitragen.
Wie ist es mit Ihrer Familie und Freunden? Sehen Sie die jetzt weniger?
Ja, natürlich. Also im Moment sehe ich gar keine Freunde, aber ich habe regen Kontakt über das Internet, über E-Mail, über Telefon und meine Familie ist in Norddeutschland. Also mir geht es soweit gut. Ich habe eine sehr nette Nachbarin, die wohnt ein Stockwerk unter mir und wir sprechen auch im Flur so über 2 Meter dann zusammen. Also ist kein Problem.
Sie halten
oder
durch.
Das Telefon.
Sie halten durch.
Ja.
Haben auch keine Angst davor, dass es noch deutlich länger dauert?
Nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich hoffe nicht, dass das so fürchterlich wird, dass das hier gut eingedämmt werden kann und auch auf der ganzen Welt. Aber ich nehme mal an, es wird unsere ganzen Systeme werden sich sehr ändern. Na, dazu und danach auch. Und ich hoffe das ja auch, weil so, wie es bisher war, kann es ja nicht weitergehen.
Katrin Palm in München, ich danke Ihnen sehr und wünsche viel Erfolg dabei, da eventuell helfen zu können, auch
ja, um sich da zu vernetzen. Ja, das hoffe ich auch. Also ja. Herzlichen Dank auch, dass ich durchkommen konnte.
Viele Grüße nach München. Mhm. Und am Telefon ist jetzt Sonja Kuno aus Hamburg. Moin.
Hallo, moin. Also ich rufe an, ich bin jetzt eine sogenannte Solo-Selbstständige. Ich arbeite als qualifizierte Seniorenassistentin, also berate, begleite und betreue Senioren zu Hause, aber auch in Einrichtungen. Für mich stellt sich jetzt das Problem, ich komme da nicht rein. Und da ich nicht weiß, bin ich jetzt infiziert oder nicht, stellt das natürlich auch keine Möglichkeit dar, ist berechtigt. Therapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, all diese Berufszweige sind jetzt blockiert. Also wir gehören ja auch zu den helfenden Berufen. Und das ist ein Riesenproblem. Auf der einen Seite möchte ich weiterarbeiten, werde auch gebraucht. Ich habe ganz liebe Kunden, Stammkunden, die mich versuchen zu unterstützen. Die sagen, jetzt machen wir eben auf Telefon. Also ich mache Telefonbetreuung. Das ist natürlich nur das Halbe vom Ganzen, auch was die Einnahmen angeht, bin ich sehr eingeschränkt im Moment. Ich warte auf die Anträge für Solo-Selbstständige und bin gespannt, wie unbürokratisch das laufen wird. In Hamburg soll das am Montag der Fall sein, dass man die Anträge bekommen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Einerseits wirtschaftlich, ja. Denn ich bin von dem Geld abhängig. Ich wohne alleine mit meinem 17-jährigen Sohn. Und ein Vorredner hat gesagt, sich selbst neu erfinden. Ja, das habe ich schon diverse Male gemacht und geschafft. Also da bin ich auch zuversichtlich, dass mir wieder neue Wege gelingen. Und ich bin sehr erfinderisch, weil ich schon immer als Freiberuflerin gearbeitet habe.
Aber in dem Beruf würden Sie auf jeden Fall gerne bleiben. In der Altenpflege, dabei würden Sie gerne bleiben.
Genau, das ist eben kein pflegerischer Beruf. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Pflege und Haushalt. Das heißt, ich unterstütze die Angehörigen, ich berate sie, aber ich betreue auch. Und telefonischer Dienst kann eben nur geleistet werden, wenn die kognitiven Fähigkeiten vorhanden sind. Wenn jetzt jemand mit Demenz oder Einschränkungen dieser Art in einem Pflegeheim ist, dann hat er keine Chance auf meine Betreuung, die auch für die Angehörigen eine enorme Entlastung darstellen und auch für die Pflegeheime, denn dort ist die Betreuung ja auch noch nicht so ausgebaut, wie ich das gerne hätte. Und Altersdiskriminierung ist auch noch so ein Thema. Ja, also vor den Pflegeheimen spielen sich jetzt auch Dramen ab, weil Angehörige nicht zu ihren Liebsten können. Ich verstehe das. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich nehme alle positiven Inputs auf, die ich jetzt gehört habe, auch von den Vorrednern und von der Dame, die bei Ihnen im Studio ist. Ich bin auch eher ein positiver Mensch. Aber es wird eine schwierige Zeit. Und wenn ich diese Soforthilfe nicht bekomme, weiß ich nicht, ob ich weiter als Selbstständige arbeiten kann. Und ich muss noch dazu sagen, ich bin auch eine von denen, die mehr oder weniger gezwungenermaßen in die Selbstständigkeit gegangen ist, weil ich als Alleinerziehende von einem inzwischen 17-Jährigen damals keinen anderen Weg wusste, wie ich Geld verdienen kann, um unseren Haushalt aufrechtzuerhalten.
Frau Kuno, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und für die Schilderung. Und wir wünschen uns, dass das bald wieder in eine bessere Lage kommt und Sie tatsächlich auch da mit den älteren Menschen wieder in Kontakt treten können und ihrer Arbeit nachgehen können.
Das hoffe ich auch, ja. Alles klar.
Viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön.
Ja, danke. Und bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch bitte. Sie auch bitte. Danke. Und auch viele Grüße an Ihren Sohn unbekannterweise. Ja. Und am Telefon ist jetzt Alexander Rabitz. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an, wenn ich fragen darf?
Ich rufe aus Dillingen an Donau an, das ist in der Nähe von Augsburg. Ich bin seit knapp einem Jahr verwitwet, meine Frau hatte Krebs, hatte sich eine Influenza eingefangen und ist an der letztendlich verstorben. Also ich kann auch nur an alle sagen, eine Lungenerkrankung, an der jemand stirbt, ist keine schöne Sache. Also haltet Abstand unbedingt. Ich bin bewusst in ein Trauerjahr reingegangen, habe mich da sehr zurückgezogen und die jetzige Situation ist für mich nur eine Verlängerung, nochmal zurückzugehen. Viele Leute machen jetzt so eine Ruhephase durch, die ich jetzt schon hinter mir habe und man kann in so einer hässlichen Zeit, um es mal so zu sagen, auch viel machen, indem man nach innen schaut. Man muss zur Ruhe kommen, auf vieles verzichten und es tut gut, trotz allem.
Ich höre da Kinder im Hintergrund, kann das sein?
Nein, es ist eine Katze.
Okay. Klingt akustisch recht ähnlich.
Zuletzt was bekommen. Ja, ich habe noch eine 10-jährige Tochter, die jetzt gerade ihre Hausaufgaben macht, übers Internet. Und
funktioniert das? Funktioniert das Homeschooling bei Ihnen?
Das funktioniert ganz gut. Die haben ohnehin so Wochenpläne und das ist auf die Kernfächer beschränkt und funktioniert. Aber wir sind da jetzt schon ein eingespieltes Team seit einem Jahr, wie gesagt. Und wir müssen zu zweit zurechtkommen und das ist jetzt nur eine Verlängerung des Zustandes, der schon ein gutes Jahr läuft.
Alexander Rabisch, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße an Ihre Tochter.
Abstand. Ja, danke sehr. Haltet Abstand. Ja.
Ist nicht so einfach. Ne? 2 Meter ist ziemlich viel, wenn man kommunizieren will. Aber es ist, glaube ich, keine Alternative dazu. Dankeschön für den Anruf.
Ich auch. Ja, sehr gerne.
Danke für den Anruf. Und was diese 2 Meter angeht, die man jetzt ja auch voneinander Abstand halten soll, wie gesagt, Gabriele Bernstein, Psychologin und Coach, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also 2 Meter sind wirklich viel, stelle ich immer wieder fest. Uns hat auch eine E-Mail erreicht, eine sehr schöne, wie ich finde, von Diana Labusch aus Ostfriesland. Die hat uns hier ein Foto geschickt von einer Zeichnung von ihrer 9-jährigen Tochter, die sich offenbar auch in der Klimabewegung engagiert. Die hat sich auch überlegt, wie sie als junge Klimaaktivistin dennoch irgendwie demonstrieren kann und hat eine kleine Skizze angefertigt. Das hat sie uns hier geschickt und das ist wirklich ganz herzerweichend, da steht drüber Demonstration mit Coronavirus und dann sind dort verschiedene Menschen mit so angedeuteten Plakaten und dazwischen sind dann so wie bei einer technischen Zeichnung diese Pfeile eingezeichnet, drauf steht 2 Meter mindestens, sodass sie alle weit voneinander entfernt stehen, aber dennoch demonstrieren können. Ja, gut. Ob das dann tatsächlich eine reelle Möglichkeit ist, aber tatsächlich sehr schön, das einfach zu sehen, wie sich auch Kinder damit arrangieren mit dieser Situation. Ja, absolut. Also das haben wir vielleicht auch mitgenommen, dass man tatsächlich alle Kräfte anstrengen muss, um sich irgendwie mit dieser Lage zu arrangieren und das Beste draus zu holen, auch wenn es schwierig ist, ne? Oder?
Ja, absolut. Noch ein ganz kurzes Wort zur Angst, weil damit haben viele zu kämpfen. Sie ist ganz normal in solchen Situationen. Angst kommt auch gerne in Wellen. Ein Tag geht gut, der andere geht nicht so gut. Einfach es hinnehmen auch und mit jemandem sprechen, der nicht so ängstlich ist. Sich beruhigen lassen. Das ist ganz wichtig, denn viele haben Angst. Auch wenn sie sicher sind, sie haben Angst.
Gabriele Bernstein, Psychologin und Coach. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für diese letzten 2 Stunden.
Gerne.
Viele Grüße nach Düsseldorf. Gleich hier bei uns die Lesart und ab Montag 9 Uhr wieder Gelegenheit bei uns anzurufen oder schreiben Sie uns unter corona@deutschlandfunkkultur.de.